Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist Caro von carolinemohren.de, dem Digital Detox Blog, wo ich dir helfe, wieder bewusst mit digitalen Medien umzugehen und so wieder mehr wertvolle Lebenszeit genießen zu können. Ja, das ist hier quasi eine Premiere und ich freue mich gerade deswegen, dass du eingeschaltet hast, denn ich habe noch nie ein Audio aufgenommen oder eine Podcast-Folge. Und insofern habe ich mir für meine Premiere ganz tolle Verstärkung und Unterstützung dazu geholt. Ich habe sie auf der Buchmesse, die vor 2 Wochen war, getroffen. Und es hätte keine bessere Gesprächspartnerin sein können als die wunderbare Isabel Garcia. Ich weiß nicht, ob du Isabel kennst. Isabel ist Kommunikationsexpertin und zwar eine der führenden in Deutschland. Sie hält Vorträge, Reden und Seminare, vor allem für Führungskräfte und Angestellte. Und von ihr kann man einfach alles lernen, was irgendwie mit Kommunikation und gutem Reden zu tun hat. Und insofern war sie natürlich eine sehr, ja, spannende Gesprächspartnerin, weil wir uns natürlich über digitale Kommunikation unterhalten haben. Und ich möchte gar nicht so viel verraten, außer dass es ein sehr interessantes, ein absolut unterhaltsames und ich finde auch sehr inspirierendes Gespräch geworden ist, in das ich dich jetzt einfach entlasse. Und ich wünsche dir sehr, sehr viel Spaß und hoffe, wir hören uns bald an dieser Stelle mal wieder. Und jetzt kann ich nur sagen, Ton ab. Isabel, ich freue mich, dass das geklappt hat. Das erste Mal, dass wir uns, nein, eigentlich das zweite Mal, dass wir uns sogar persönlich treffen. 2015 auf der IAA hattest du einen Vortrag gehalten. Genau, und da haben wir kurz miteinander gesprochen. Ich war damals ganz froh, dass ich so was, ein bisschen was Nordisches gehört habe, weil ich ja gerade umgezogen war. Ich habe ja 11 Jahre im Norden gewohnt, von daher war das sehr, sehr heimatlich und das musste ich dir dann mitteilen. Und seitdem, ja, laufen wir uns irgendwie immer wieder mal online über den Weg. Ich glaube, ich habe auch dein Buch rezensiert letztes Jahr, dein neues.
Stimmt, genau.
Genau, und ja, immer mal bei Facebook oder so. Und jetzt haben wir es geschafft hier zur Buchmesse. Und ich wollte mit dir über Kommunikation natürlich sprechen, weil du Kommunikationsexpertin bist. Aber natürlich auf meinen Blog gemünzt, digitale Kommunikation. Aber erstmal so vorweg, wie oft hast du denn heute schon auf dein Handy geschaut?
Bestimmt 100 Mal, wenn nicht sogar mehr. Tatsächlich. Also ich schaue sehr viel auf mein Handy und ich nutze mein Handy sehr, sehr viel. Und ich bin da, ich will jetzt nicht sagen süchtig, aber sehr darauf angewiesen, weil es meine Uhr ist, weil ich da jetzt hier auf der Frankfurter Buchmesse hatte ich die App. Ich habe dann mir das Zugticket nicht gebucht. Es war ja drin im Messeticket, aber ich habe eben die Zugverbindung rausgesucht. Als ich das Gefühl hatte, der Zug kommt zu spät, habe ich versucht, ob ich nicht über die App ein Taxi bestellen kann. Also du merkst, es ist völlig egal, was. Und da habe ich zwischendurch bei Instagram wieder was gepostet, wieder bei WhatsApp und wieder. So, also ganz, ganz viel habe ich da eben gemacht und habe drauf geschaut. Ich finde es aber wichtig eben auch, da hattest du ja auch mal so einen Beitrag, ne? Bei deinem Blog. Ich finde es ganz wichtig, ab und an rauszugehen ohne Handy.
Ja.
Rauszugehen, es bewusst zu Hause zu lassen. Ja, wenn ich es bei mir habe, dann mache ich es manchmal auch. Was eben bei mir aber eine schöne Auszeit ist, also als mein Hund noch gelebt hat, mit dem Hund raus und entweder eben ohne Handy, aber wenn ich es auch mitgehabt habe, dann wirklich lautlos,
Ja.
damit ich es nicht immer höre mit Bing, 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 wegpacken, mich nur auf meinen Hund konzentrieren. Aber ich bin tatsächlich, ich gucke echt viel drauf.
Mache ich ja mit meinem Hund auch immer. Ich habe inzwischen, weil ja viele immer sagen, oh Gott, und wenn mal irgendwas ist. Und ich hatte tatsächlich auch schon 2 Situationen, wo mal was war, wo ich dachte, oh, hey, wenn ich jetzt das Handy dabei hätte, dann könnte ich da jetzt mal anrufen. Und ich habe mir inzwischen tatsächlich so ein ganz rudimentäres, ganz kleines Handy gekauft, gebraucht mit Prepaid-SIM-Karte. Das kann auch wirklich 2-Zeilen-Display, es kann nur telefonieren und das ist so mein Backup. Und dann kann ich auch guten Gewissens einfach mein Handy zu Hause lassen. Wir kommen beide aus einer Generation, wo wir eigentlich wissen, dass die Welt ohne Internet und Handy funktioniert. Warum kriegen das so viele von uns trotzdem nicht hin, auch mal offline zu sein? Warum sind wir so abhängig von den Dingen? Hast du irgendeine Idee?
Funktioniert die Welt noch ohne Handy? Das ist wirklich, also natürlich weiß ich, dass es funktioniert für einen Moment, für einen Tag, für einen halben Tag. Funktioniert es komplett ohne Handy? Ich bin ja nun selbstständig, genauso wie du.
Ja.
ab und an was bei Instagram, bei Facebook und so weiter und so fort posten oder auch bei WhatsApp. Es ist einfach, ich kann sehr leicht mit meinen ganzen Kunden Kontakt halten, auch über WhatsApp My Story und so weiter. Also es heißt nicht My Story da, ne? Aber es ist leicht gemacht, es ist schnell gemacht. Aber wenn man natürlich zigtausend Dinge mal eben leicht und schnell macht, ist es schon wieder viel Arbeit. Aber es ist eben für mich Social Media. Es ist für mich Werbung. Anstatt ich mich irgendwie gar nicht zu melden und die Leute haben mit mir keinen Kontakt, haben mich nicht im Hinterkopf und dadurch denken sie vielleicht bei dem nächsten Gespräch eben nicht an mich oder.
Ja.
Insofern ist das ein Teil des Jobs. Und insofern, ja, ich weiß natürlich, dass es so funktioniert. Ich finde es aber tatsächlich sehr, sehr praktisch. Warum mache ich es nicht? Ich finde es einfach praktisch, dass ich da eine Uhr habe, eine App, wo ich sowohl was kaufen kann, dann kann ich noch nebenbei irgendwie einen Flug buchen, dann kann ich nebenbei E-Mails checken und sehen, ah, ist nicht wichtig, entspannt mich ja auch. Bedeutet, wenn ich dann eben kurz reingeschaut habe, ich beantworte die von dort aus nichts, mache ich immer von meinem Computer, aber ich sehe eben, ah, ist nichts Wichtiges, das beruhigt mich, okay, ich kann also weiter draußen bleiben. Ich habe ein Fotoapparat, gerade wenn ich Trainings gebe, Flipcharts abfotografiere oder. Es ist ja alles, was man früher so Diktiergerät, wenn ich so Ideen habe, wenn ich Songideen habe, wenn ich teilweise so eine Buchidee habe und so ein Kapitel im Kopf habe. Ich habe nicht immer die Möglichkeit, alles aufzuschreiben, aber ja. Ich kann eben mal eben was reindiktieren. Insofern ist es einfach super praktisch. Warum sollte ich darauf verzichten?
Ich glaube, wenn man das alles ganz stressfrei nutzen kann, ohne dass man sich davon irgendwie getrieben fühlt oder so. Ich glaube, dann ist es auch in Ordnung. Also ich nutze es ja auch viel, ne? Aber es gibt ja viele Leute, die fühlen sich davon halt mega gestresst. Geht es dir manchmal auch so, dass du sagst, boah, ey, das lege ich jetzt doch besser mal weg. Ich brauche jetzt einfach mal so einen Moment für mich. Und kannst du es dann auch?
Ich kann es auch. Und ich glaube eben, es gibt eben mittlerweile also eine Welt komplett ohne Technik. Ja, braucht man bloß irgendwie Bücher lesen mit Blackout und so weiter und so fort, ist es kaum noch möglich. Natürlich ist es möglich, aber dann wäre man echt ein sehr, sehr starker Außenseiter. Mhm. Dann könnte man mit der jetzigen Gesellschaft kaum noch Geld verdienen. So. Aber ich glaube eben, diese Grauzone ist ganz wichtig. Dass ich zum Beispiel ein bewusstes Handy bei meinem Hundespaziergang dabei habe, aber eben nicht drauf gucke. Und dass ich zum Beispiel auch in der S-Bahn und U-Bahn bewusst das Handy wegpacke, ich belächle mich da gerne selbst, ich schaue nur so drauf und gucke ich so ein bisschen rum und sehe, alle gucken nach unten. Dann denke ich so, nee, komm, das ist echt peinlich. Und dann packe ich es eben weg und dann denke ich, es ist jetzt auch wirklich nicht wichtig, zum 10. Mal ins E-Mail reinzugucken und zu schauen, ob eine neue E-Mail da ist. Es ist einfach nicht wichtig. Wenn ich so bewusst jeden Tag immer wieder für ein paar Stunden in so eine Achtsamkeit reingehe und bewusst eben ein Buch wieder zur Hand nehme. Ich finde es aber wichtig, am jetzigen Leben teilzunehmen und daher finde ich es eben auch wichtig, es immer wieder wegzulegen. Und ja, ich kann es und ich glaube eben, dass es dahin geht, dass jeder sagt, ich fange wenigstens mal mit 10 Minuten an. Mhm.
Auch sich bewusst zu machen, wann der Zeitpunkt da ist, wann es einfach auch unangebracht ist. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel, wenn wir jetzt nicht hier gerade aufnehmen würden, hätte ich das Handy jetzt ganz weit weg. Also weil ich finde einfach in einem Gespräch, weil du ja auch in der Kommunikation viel Wert drauf legst, dass man auch wertschätzend ist. Und in dem Moment, wo ich dauernd auf mein Handy gucke, wenn ich ein Gespräch führe, dann ist es auch nicht mehr wertschätzend. Ne? Also insofern hast du, glaube ich, wahrscheinlich noch eine ganz gute Balance für dich gefunden. Und ich glaube, darum geht es ja letzten Endes auch. Darum geht es ja mir auch immer. Weil die Leute ja immer irgendwie denken, boah, das ist die ist voll anti-digital. Wahrscheinlich hat die gar kein Handy oder so. Nee, es geht einfach nur darum, für sich selber und ganz individuell halt so eine Balance, so eine, ich sage immer gern, Dosis zu finden, weil die Dosis macht ja das Gift, wo man gut mit leben kann. Und genau. Wenn man 3 Stunden am Tag oder 10 Stunden am Tag am Handy sein kann, das stresst einen überhaupt nicht und alle fühlen sich wohl mit mir und ne, ich bin da, obwohl ich, naja gut, ist die Frage, ob man da noch da sein kann, aber dann ist ja alles in Ordnung. Ne? Also das muss halt jeder für sich selber rausfinden.
Das denke ich auch. Und ich glaube eben, dass wir natürlich immer wieder gucken können, was wäre ohne Handy denn schöner? Also zum Beispiel gestern hatte ich ein, das war jetzt kein Date, das ist ein Freund, ein lieber Bekannter von mir und mit dem spaß ich halt immer so rum. Wir treffen uns praktisch einmal im Jahr mindestens eben auf der Buchmesse, weil er hier in Frankfurt lebt. Und dann waren wir eben so im Restaurant, ich gehe auf die Toilette und dann komme ich wieder. Natürlich hat er schnell mal eben sein Handy gecheckt. Und dann habe ich dann gesagt, weißt du, ich meine, das ist ja zwischen uns beiden jetzt hier platonisch und völlig egal, aber ich fand das schon schön, wenn früher die Männer mir hinterher geguckt haben und erwartungsvoll in die Ecke gucken, wo taucht sie gleich wieder auf, so wie es mein Hund macht. So, da ist sie weggegangen, gleich kommt sie da hinten bestimmt wieder, weißt du, so. Und das macht heutzutage kein Mann, das macht auch keine Frau mehr, weil wir ja dann denken, super, die Zeit kann ich ja nutzen, genau. Er ist ja kurz weg. Denn ich habe ja schon mein Handy auf lautlos gemacht, das war ja schon wertschätzend genug. Und sowas spreche ich dann auch gerne mal an und sage, ich habe damit keine Baustelle, aber ich würde schon schön finden, wenn man mir hinterher guckt und nicht sofort denkt, ah, ist weg, schnell mal kurz E-Mails checken. Warum? Diese zwei Stunden kann das auch noch warten.
Genau.
Denn gerade bin ich in einem Gespräch. Und auch wenn die Person kurz auf Toilette geht, bin ich in einem Gespräch, kann nochmal darüber nachsehen, was die Person mir gesagt hat. Ich kann mir neue Fragen überlegen. Ich kann, wie gesagt, wie so ein Hund so, da kommt sie gleich wieder, bestimmt, da kommt sie aus dieser Ecke wieder raus. Kann ich auch machen. Und das hat, finde ich, es hat einfach was Wertschätzendes.
Ja, also ich das komischerweise, das mache ich auch selten. Das habe ich auch früher, bevor ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt habe, selten gemacht, dass ich sofort, wenn jemand weg war, irgendwie aufs Handy geguckt habe. Ich glaube, das hat aber auch viel damit zu tun, manche Leute sind auch unsicher, ne? Die wissen dann nichts mit ihrer Zeit anzufangen. Das Handy nimmt halt immer, das ist, da kann man sich dran festhalten. Da muss man nicht durch die Gegend gucken verloren oder so irgendwas. Weiß ich nicht, ob es da dran liegt. Aber nur mal jetzt, genau, weil wir ja gerade schon beim Gespräch sind, es gibt ja viele Medien, die immer wieder die Schlagzeile bringen, oh, Internet, Smartphones, die Gesprächskiller. Dann gibt es immer noch, ja, der Verfall unserer Gesprächskultur. Empfindest du das so? Also ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, weil es gibt ja Studien, die sagen, nö, wir kommunizieren nicht jetzt unbedingt schlechter. Wir kommunizieren anders als früher, aber nicht unbedingt schlechter. Aber ich bin manchmal nicht so sicher.
Ich glaube, es kommt sehr stark darauf an, mit was für einer inneren Einstellung ich das mache. Zum Beispiel, als vor 10 Jahren das teilweise so, keine Ahnung, irgendwie Nadel in den Talkshows war und dann gesagt hat, und er hat per SMS mit mir Schluss gemacht und das geht gar nicht. Ja? Da haben wir gedacht, nee, per SMS, ey, es geht ja null. Heutzutage, wenn wir theoretisch WhatsApp haben oder Telegram oder Threema, wie man es auch immer nennen will, da kann ich eine ganze Sprachnachricht drauf sprechen. Es ist ja fast wie telefonieren früher. Also ich finde, dieser Zwischenstatus, der war tatsächlich grenzwertig und einfach nur mit 180 Zeichen oder 140, weiß gar nicht, wie viel so eine SMS hat, dann Schluss zu machen, boah, das kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Das ist klar. Und ich würde auch so jetzt nicht per WhatsApp Schluss machen, aber wir sagen mehr, wir sprechen mehr, wir schicken Fotos. Und ich finde, es ist einfach eine Kommunikation auf einem ganz anderen Level. Mhm. Also ich habe zum Beispiel sehr lange kein WhatsApp gehabt. Ich habe das alles komplett ausgegrenzt. Ich wollte das nicht. Habe mich also bewusst gewehrt, diese App einfach gekillt.
Warum?
Weil es mir zu viel war.
Okay.
Weil ich nicht von jedem irgendwie immer sehen wollte, was er wann gegessen hat. Und das ist ab und an ja mal ganz schön, aber irgendwann ist es auch irgendwie nervig. Und tatsächlich fühlte ich mich in dem Zeitpunkt gestresst. Insgesamt war ich gestresst. Und dann hat natürlich das noch on top, das war so der Tropfen, das was den Überlaufen brachte. Ich habe das Gefühl, oh Gott, ich komme gar nicht mehr hinterher bei diesem ganzen Kram. Und das tatsächlich, also das macht ja kaum noch Bing, wenn du WhatsApp nicht mehr hast. Das ist ja schon mal Ruhe. Kaum jemand hat Threema, kaum jemand hat Telegram, du bist ja schon mal auf der sicheren Seite. So. Aber ich habe eben die Hälfte meiner Familie, also ich bin ja halb Spanierin, ist eben in Spanien. Jetzt mittlerweile wurde das ja alles aufgemacht und wir können da auch kostenlos hin telefonieren. Aber ich schreibe nicht mal eben eine E-Mail, aber ich verschicke mal eben per WhatsApp ein Bild, ein Video. Und mal kurz ein Smiley, zwei Grußzeilen. Ich finde es viel, viel leichter, den Kontakt zu halten. Und ich habe das Gefühl, ich bin auch mehr dort, wenn sie mir Fotos schicken. Zum Beispiel hat eben ein Cousin von mir, Spanier, eben hier, hat mich gerade letztens in Deutschland besucht, hat er hier Lapskaus kennengelernt und hat das dann in Spanien nachgekocht und hat mir ein Foto davon geschickt. Und das ist einfach, das ist schön, da geht mir das Herz auf. Und hätten wir das sonst gemacht, hätten wir die Digitalkamera rausgeholt, ein Foto gemacht, das auf den Laptop geladen oder am Computer, um dann eben dort per E-Mail, hätten wir wahrscheinlich nicht gemacht. Und so bin ich häufig im Alltag bei meinen Freunden und meiner Familie dabei. Und das hat was. Und ich habe eben gemerkt, ich nehme nicht am Alltag dieser Leute teil. Also wenn wir uns dann treffen, dann ist es so, was hast du das letzte halbe Jahr erlebt? Und dann hole ich aus. Und was ich eben aber total schön finde, ist, dass ich jetzt durch so eine ganze Medien mehr im Alltag drin bin und eben sagen kann, und was hat er gesagt? So eine simple Frage wie, und was hat er gesagt? Das war vorher nicht möglich, denn da hätte ich ja gar nicht gewusst, wer mit wem, was, wie, wo der Stand der Dinge ist und was. Und ich hätte mich erst mal ein halbes Jahr lang auf die Spur gebracht, was war jetzt los, also übertrieben gesagt. Ja. Insofern finde ich, die Kommunikation hat sich geändert. Und ich empfinde es teilweise auch wirklich als schön, durch diesen Alltag bei meinen Freunden und bei Menschen, die mir wichtig sind, eben den Kontakt zu halten. Alle anderen kann ich ja ausblenden, muss ja nicht darauf reagieren. Und das finde ich gut.
Also so eine gewisse Teilhabe einfach zu haben, die früher so in dem Maße gar nicht möglich war, über Entfernungen auch.
Ja, ich meine, ich bin Single, manchmal habe ich auch einen Lebenspartner. manchmal aber auch auf Distanz. Häufig wohne ich in Sevilla. Also ich habe jetzt nicht eine Familie, dass ich mit jemandem zusammenlebe. Ja? Und da finde ich schon schön, eben nicht alleine zu Hause zu hocken, mir selbst einen Film reinzugucken, sondern auch irgendwie mit einer Freundin dann, ach, guckst du auch gerade den Film und wie fandst du gerade diese Szene? Also irgendwie so ein bisschen Hauch zusammen zu gucken, so ein Hauch, den Alltag mit den anderen auch zu erleben, egal wo ich bin, ob ich im Hotelzimmer irgendwo bin oder zu Hause bin oder in Spanien bin. Das finde ich schön.
Kannst du einem Film wirklich noch hundertprozentig folgen, wenn du gleichzeitig auf WhatsApp, also ich kann es nicht, habe ich festgestellt. Wir hatten mal eine Tatortgruppe, wo wir zusammen Tatort geschaut haben. Und ich habe am Ende festgestellt, es war immer nur so ein, hä, warum ist jetzt das passiert? Habe ich gar nicht mitgekriegt und so. Und ich habe inzwischen diese Tatortgruppe echt abgeschafft, auch weil ich es total schade finde. Ne? Aber ich merke einfach, wenn ich zeitgleich am Handy irgendwas fummel, vor allem mit Leuten schreibe, dann kann ich keinen Film mehr gucken.
Ja, ich habe mich da ungünstig ausgedrückt. Wenn ich wirklich einen Film gucke, schreibe ich nicht.
Gut.
Und ich habe ja auch keinen Fernseher. Ich bin ja Minimalistin. Also ja. Insofern gucke ich mir eben Filme an im Internet irgendwie bei ARD Mediathek oder irgendwie sowas. Wo ich teilweise schreibe, ist eben, wenn hinten irgendwie im Hintergrund irgendwas läuft.
Ja.
Und ich da sowieso nicht konzentriert hingucke. Und eine Freundin schreibt, guck mal, jetzt hat schon wieder dieser Hamdudel da irgendwie im Fernsehen. Dann kann ich sagen, ja, stimmt, der Hamdudel. Sowas. Aber tatsächlich, wenn ich wirklich einen Film gucke, dann gucke ich diesen Film. Basta. Dann will ich auch nicht zwischenzeitlich schreiben. Denn multitaskingfähig sind wir alle nicht. Und das bedeutet,
richtig,
wir rauben uns sehr viel an schönen Gefühlen, an intensiven Gefühlen. Wir lieben ja das Kino, weil wir 5 Zentimeter über dem Boden rausschweben. Und dieses Gefühl könnten wir uns zu Hause auch geben, wenn wir einfach mal wieder 100% in einer Sache drin wären. Und ich finde, 1,5 Stunden kann man das Handy einfach mal ausschalten. Da wird nicht die Welt untergehen. Wir sind ja keine Ärzte oder Feuerwehrleute oder Polizeileute. Oder wenn, dann, ja, dann muss natürlich, wenn man Dienst hat, das auf Standby sein, ist klar.
Es gibt ja auch jetzt eine neue Studie, die besagt, in dem Moment, wo es da liegt, lenkt es dich schon ab. Auch wenn du es gar nicht anfasst oder so?
Ich lege es weg aus der Sichtweite,
genau,
und ich mache es auf lautlos. Also lautlos, ja, weglegen aus Sichtweite und guck dann auch, dass es nicht in meinem Blickwinkel drin ist. Denn wenn es da ist, muss ich mich so darauf konzentrieren, nicht hinzugreifen, dass es mich tatsächlich ablenkt. Da hast du recht. Also ich glaube dieser Studie.
Ja, und ich habe auch auf meinem Blog gerade vor ein paar Wochen ein Video veröffentlicht, wo ich eine App beschreibe, mit der man zum Beispiel Pausen einlegen kann vom Handy, die sperrt dann den Bildschirm. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte jetzt 1,5 Stunden Ruhe und will einen Film gucken und will auch nicht da dauernd dran gehen, dann kann ich das in dieser App eingeben, heißt Quality Time App, und dann sperrt sie mir 1,5 Stunden den Bildschirm. Ich meine, ich kann das, ne, natürlich kann ich das wieder wegklicken, wenn ich das will, dauert eine Weile, aber, ne, aber wenn man wirklich die Finger nicht davon lassen kann, ist das eine echt super Sache, weil die Hemmschwelle einfach viel höher ist. Ne? Also kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man das jetzt überhaupt nicht hinkriegt. Du bringst ja in deinen Vorträgen und deinen Seminaren den Leuten bei, wie sie gut kommunizieren können. Und das ja vor allen Dingen im beruflichen Kontext, aber auch im persönlichen. Ne? Also persönlich im Sinne von, dass man sich gegenübersteht oder gegenüber sitzt. Jetzt ist es ja oft so heutzutage, dass man den ersten Kontakt, dass der meistens online stattfindet. Das heißt, ich schreibe vielleicht jemandem eine E-Mail oder sogar per Chat oder so irgendwas und habe überhaupt noch gar keine Ahnung, wer das so ist, weil mir ja auch diese ganzen Indizien, die ich sonst hätte, Mimik, Gestik, Körpersprache, Tonfall von der Stimme und so weiter und so fort, das fehlt mir ja alles. Ich tue mir manchmal schon schwer mit der Anrede. Ich schreibe oft guten Tag, weil das so ein Zwischending ist zwischen sehr geehrte und einem lockeren Hallo oder so. Wie kann ich mich denn auf einen Kommunikationspartner einstellen, online, den ich so überhaupt nicht kenne? Hast du irgendeine Idee?
Ist tatsächlich eine Herausforderung, ganz klar. Ich schreibe zum Beispiel gerne lieber. Lieber Herr sowieso, damit kann ich nichts falsch machen. Mhm. Ist offiziell eine Anrede, das bedeutet nicht, dass ich ihn jetzt lieben muss. Geht ja gar nicht, kenne ihn ja gar nicht. Und ich greife sehr schnell zum Telefonhörer. Wobei ich sage, dass nicht ich das mache, sondern meine Assistentin. Wir bekommen eine E-Mail, hat dem Motto hier, wir haben irgendwie Frau Garcia im Internet entdeckt und wollten sie für einen Vortrag anfragen. Und dann schreibt meine Assistentin nicht zurück. Die greift sofort zum Telefonhörer, ruft dort an, fragt, was ist los, was soll da sein. Das schreibt sie eben alles ins CRM rein. Und dann ist eben danach der E-Mail-Kontakt, aber es ist eben danach. Der Erstkontakt ist im Prinzip, ja, die schreiben eine E-Mail, aber dann greift sie sofort zum Telefonhörer. Und was ich eben auch mache, ist, dass ich den Kunden, mit mir sprechen sie ja immer erst, wenn es dann schon klar ist, dass sie mich buchen. Ne, die ganzen Vorgespräche macht alles meine Assistentin. Aber ich schicke denen so eine Sprachnachricht, so eine Audionachricht ganz häufig auch. So ein bisschen von wegen, freue mich total über die Anfrage, ist ja klasse, wäre natürlich super, wenn es klappen würde oder, also irgendetwas, ja, und einfach so ein bisschen diese Persönlichkeit da wieder reinbringen, das Persönliche. Das mache ich schon. Und wie gesagt, also insofern gehen wir da den klassischen Weg. Wir bekommen eine E-Mail und dann ruft meine Assistentin sofort an. Dann ist da eine Persönlichkeit, dann schreibt sie mir auch rein, so von wegen, der klang sehr sympathisch oder so und so oder sehr neugierig, bla bla bla. Und dann haben wir natürlich alles wieder das, wo du sagst, das haben wir nur über online nicht. Da hast du recht, das macht die Kommunikation total schwierig.
Und im Privaten? Also wenn ich denke jetzt zum Beispiel auch so an Leute, die irgendwie Online-Dating machen, finde ich super schwierig, da so herauszufinden, wie man so den richtigen Ton irgendwie trifft. Also
das ist herausfordernd und andererseits finde ich es aber auch ganz schön, weil ich mich da dann auf die Inhalte, also ich habe sogar mal getindert, ja, ich habe mal Tinder gemacht, das, ich weiß, jetzt rümpft sie die Nase.
Nee, ich habe es selber auf dem Handy, aber ich finde, es ist nicht effektiv, habe ich so den Eindruck.
Ach so, also bei mir war es sehr effektiv.
Ja, gut.
Und also mit effektiv meine ich eben, dass ich einfach ganz, ganz tolle Männer darüber kennengelernt habe. Jetzt war ich nicht mit allen zusammen, ja, aber die fand ich großartiger als bei irgendwie so einer Bezahl-App wie Parship oder, wo man mal Leute kennenlernt. Ich finde es spannend, denn Foto sagt ja gar nichts. Dann achte ich eben auf den Wortwitz von den Worten, was sie so schreiben. Manche schreiben bei Tinder ja nichts.
Ja.
Aber dann, wenn das denn ein Match ist und beide haben irgendwie nach rechts geswiped, dann entsteht ja ein Gespräch. Und
wenn einer das Gespräch irgendwann mal beginnt.
Ja, aber da steht dann ja häufig wenigstens im Profil, wer zuletzt matcht, treibt zuerst. Das ist auch, den Spruch liebe ich ja.
Woher weiß man denn, wer zuletzt gematcht hat?
In dem Moment, wo es auf einmal, du hast ein Match aufleuchtet, du hast geswiped und auf einmal kommt, du hast ein Match, dann bist du die Letzte gewesen.
Verstehe.
Bedeutet, er hat schon irgendwann vorher gemacht. Mhm. Ja, aber wenn es bei dir auf einmal passiert, dann warst du die Letzte und dann musst du eben im Prinzip sofort schreiben. So, aber wie gesagt, aber ich achte eben da dann tatsächlich so auf den Wortwitz, auf das, was die eben sagen. Und ja, ich greife nicht sofort zum Telefonhörer, weil ich gar nicht will, dass da draußen alle Welt meine Handynummer hat. Also damit gehe ich sehr, sehr sparsam um. Ich sage auch nicht sofort, okay, lass es doch WhatsApp schreiben. Dann sage ich so, ich will doch nicht, dass der meine Handynummer hat. Geht's noch? Also das mache ich nicht. Und insofern entgeht mir da natürlich ein bisschen was, ganz klar. Habe aber auch nicht mit so vielen geschrieben. Da sehr sparsam ausgewählt und dann irgendwann habe ich eben gesagt, okay, lass uns irgendwie über Threema, dann zum Beispiel Threema zeigt die Telefonnummer nicht an.
Richtig.
Dann bekomme ich zwar die Telefonnummer von dem Mann, wenn er bereit ist, sie mir zu geben, aber er kann meine eben nicht sehen. Und dann können wir uns eben schreiben und da kann man auch Sprachnachrichten machen und da lernt man sich ein bisschen auf eine persönlichere Art und Weise kennen. Ja, und dann, ich meine, man sollte das mit dem Online jetzt nicht zu lange machen, denn darüber ist kein Kennenlernen möglich, sondern wo da beide Fische treffen und jetzt nicht irgendwie sagen, oh, lass uns noch mal 2-3 Wochen hier hin und her chatten, das ist so nett, das ist ja Quatsch. Ich meine, ich bin ja nicht bei Tinder oder irgendwas mit einer Single-Plattform, um ewig zu chatten, sondern es geht ja, ist ja keine Beschäftigungstherapie, sondern es geht ja darum zu denken, so, hey, ich hätte gerne einen Partner.
Ja? Also du bist jemand, der dann sehr schnell quasi in die Realität reingeht. Weil ich habe auch schon sehr, sehr oft erlebt, dass Leute sich im realen Leben dann völlig anders entpuppt haben. Also auch von der Art und Weise, wie man das eigentlich so eingeschätzt hätte vom Schreiben her. Deswegen finde ich, das ist auf der einen Seite ein sehr dankbarer Weg. Vor allen Dingen, wenn man jetzt nicht so hier irgendwo reinkommt und sagt, die spreche ich jetzt mal an oder den spreche ich jetzt mal an. Aber es ist auch tückisch, ne? Also
der Einstieg wird leichter gemacht, aber natürlich ist es tückisch, denn ich habe eben manchmal, selbst beim Telefonieren, denke ich dann auch noch so, ach, das meint er bestimmt so und so. Mhm. Also ich hatte mal so jemanden, das ist Ewigzeiten her, der dann irgendwie über andere hergezogen, wie die so aussehen und sowas. Da fand ich total lustig, wie er es gemacht hat, sehr ironisch. Und dann stand er da vor mir mit so unglaublich dünnen, ungepflegten, langen Haaren, Hawaii-Hemd. Der sah so ungepflegt aus. Wirklich ungepflegt. Hawaii-Hemd bedeutet nicht ungepflegt, aber der war ungepflegt. Da habe ich so gedacht, und du maßt dir an, über andere zu reden? Da war auf einmal die ganze, was ich vorher charmant oder nicht charmant, was ich lustig gefunden habe, war komplett weg. Mhm. Also insofern ist es wichtig, ich finde es erleichtert, es eben jemanden kennenzulernen, weil ich eben nicht ständig draußen bin als introvertierter Mensch und ich eben nicht ständig dann in einer Kneipe jemanden ansprechen müsste, was ich mich dann vielleicht nicht traue oder denke so, ach, ich weiß nicht. Und man weiß mit, ist der jetzt Single, ist er kein Single? Das ist schon mal geklärt. Die, die da drin sind, sind häufig meistens Single. Man kann da den Einstieg leichter, aber dann eben zum Treffen, denn das ist das reale Leben. Man kann jemanden auch so toll finden, aber wenn man den nicht riechen mag, wenn man den nicht sehen mag, nicht berühren mag, und damit meine ich jetzt auch einfach nur so für eine Unterhaltung, selbst ja. den Freund, den ich gestern getroffen habe, wenn ich den nicht mögen würde vom Riechen, vom Anfassen her, wären wir nicht platonisch befreundet. Ja, das ist ja klar. Das gehört ja alles mit dazu und das kann ich nicht online feststellen.
Gehen wir nochmal ins Berufliche rein.
Berufliche.
Ja, wobei, das kann man auch auf alles andere übertragen. Aber ich hatte vor, ach Gott, das ist schon ewig her, also zumindest kommt es mir so vor, ich glaube, es war 2011, hatte ich in einer Agentur mal ein Vorstellungsgespräch. Da saßen mir drei Menschen von dem Unternehmen gegenüber, unter anderem auch der Chef. Und der Chef war ständig mit seinem iPhone beschäftigt. Und ich hatte jetzt den Eindruck, warum sitzt der überhaupt da? Ist überhaupt nicht wirklich da. Ich habe dann nachher wirklich für die gearbeitet und habe festgestellt, in jedem Meeting macht er das so. Passiert dir das heute auch im Job, dass du, was weiß ich, im Seminar einen Vortrag hältst und siehst die Leute da rumdatteln? Und vor allen Dingen, was ich mich frage, wie kriege ich in so einem Moment wieder die Aufmerksamkeit von jemandem? Oder habe ich die schon verloren und kriege sie auch nicht mehr wieder? Was würdest du da empfehlen?
Es ist eine große Herausforderung, weil wir ja gar nicht wissen, warum der Mensch das macht. Wenn ich jetzt mal so ganz provokant bin, dann ist es so eine ganz kleine Hanswurst, der einfach denkt, oh, ich muss ganz doll wichtig wirken. Ich bin so wichtig. Ich checke hier mal die E-Mails. Ja? Denn ich finde so, wenn ich Menschen treffe, egal ob Mann oder Frau, die wirklich Größe haben, dann haben sie die Größe, mir Zeit zu schenken. Dann kann man nämlich aus dem Meeting auch ein 10-Minuten-Meeting machen und muss nicht eine Stunde, wo alle irgendwie nebenbei beschäftigt sind, was völlig unproduktiv ist, was eine Zeitklauerei ist. Ja, und das empfinde ich eben so, innere Größe, das Handy auch mal wegzulegen, sich nicht über das Handy und darüber zu definieren. Du hast ja vorhin gesagt, auch wenn man auf die Toilette geht oder wenn der andere auf die Toilette geht, dass man eben das Handy dann eben darauf schaut, weil man nicht weiß, wo man hingucken soll. Viele machen das ja auch, weil die sich so unsicher fühlen und die wollen sich geliebt fühlen. Und wenn sie dann sehen, geil, während ich hier eine Stunde mit hier Kaffee getrunken habe, haben 20 Leute sich gemeldet. Ich bin so wichtig. Also da fühlen die sich einfach toll in dem Moment. Und ich nehme mich da gar nicht aus, mir geht das ähnlich. Ich denke dann so, oh super, bei Instagram haben ganz viele mir geschrieben und boah, was bin ich toll. Nein, toll bin ich, wenn eine Freundin vor mir sitzt, ein Freund vor mir sitzt und mir sagt, Isabel, das, ich hab dich gern, ich hab dich lieb und du bereicherst mein Leben. Das ist das Wahre. Und das andere ist auch schön, ne, weil ich, wie gesagt, mit Menschen, die mir eben schon wichtig sind, die ich liebe, da kann ich am Alltag teilhaben. Aber ob irgendein Hamdudel, irgendeine Frau, die ich noch nie gesehen habe und die mir völlig am allerwertesten vorbeigeht, bei Instagram sagt, ah, gefällt mir aber oder gefällt mir nicht. Gut, kann man da nicht anklicken, gefällt mir nicht. Aber weißt du, das ist doch völlig irrelevant. Das ist ja nicht das Leben. Aber trotzdem neigen wir eben dazu, jeder Mensch möchte sich geliebt fühlen. Das ist ein ganz natürlicher Impuls. Und wir halten es heutzutage mit Stille ja kaum noch aus. Also denken wir, ha, 2 Minuten ist die auf Toilette. Vielleicht sind es auch 5 Minuten. Da kann ich mal gucken, ob ich doch noch geliebt werde von jemand anderem. Denn sie geht ja auch gerade auf Toilette. Das ist, ja, das ist, glaube ich, eben ganz häufig Unsicherheit. Und das sehe ich eben im Beruflichen auch. Denn die, die wahre Größe haben, das meine ich mit wahrer Größe, also einfach die stark sind, die in sich ruhen, die wissen, ihre Position kennen, sich kennen, die legen bei einem Meeting das Handy weg. Das erlebe ich nicht. Ich erlebe tatsächlich Leute, die zwar stark auftreten, wo ich aber sehe, oh Gott, das ist ein ganz kleiner Junge, der bekam zu wenig Streicheleinheiten in seinem Leben. Und das ist traurig, also auch wenn es jetzt ironisch klingt, ist es wirklich traurig. Und das sind die, die dann im Seminar noch das Handy rausholen. Und was man dagegen tun kann, ich spreche sowas offen an und zwar auf eine sehr nette Art und Weise. Aber trotzdem habe ich es angesprochen. Und die meisten denken eben so, naja, wahrscheinlich wird sie sich nicht trauen, das anzusprechen.
Wie sprichst du es dann an?
Ich sage dann zum Beispiel, ja übrigens, wenn jetzt wichtige E-Mails reinkommen, ist schon wichtig. Immer schön drauf gucken und dann können Sie auch kurz beantworten. Sie haben wahrscheinlich, das ist nicht, wenn man nicht hört, wenn Sie tippen, machen Sie ruhig, ist ja wichtig. So, und wenn aber dann 12 Leute vor mir sitzen oder 10 Leute und nur einer holt das Handy raus, der Gruppendruck, das darf man nicht unterschätzen. Und vor allem, wenn ich es anspreche und wenn immer wieder das Handy rausholt und ich sage, uns wieder eine wichtige E-Mail reingekommen und dann mal wieder weitergehe, der fühlt sich irgendwann total bescheuert. Ich sage es aber nicht ironisch. Kommt erstens selten vor bei mir, wenn ist es vielleicht eine Person. Und es ist auch häufig die innerlich schon ausgestiegen ist, die zum Seminar geschickt wurde, nicht freiwillig da ist und so weiter. Und dann denke ich mir auch so, ja, da verschwende ich jetzt keine Energie. Denn es sitzen irgendwie noch 11 andere da, die wirklich was wollen, um die kümmere ich mich. Was aber auch noch sehr gut funktioniert ist, wenn ich durch den Raum gehe und ich bleibe gerne hinter den Leuten stehen, die gerade am Handy spielen. Und ich rede ganz normal weiter, ich halte weiter mein Seminar ab. Und die können es nicht kontrollieren, weil denen stellt sich förmlich die Nackenhaare auf, weil sie nicht wissen, was ich hinter ihnen mache. Ich mache gar nichts. Ich bin ganz lieb. Ich sage auch nicht, leg das Handy weg. Ich mache gar nichts. Aber die wissen nicht, kann ich aufs Handy raufgucken? Kann ich mitlesen? Sehe ich irgendetwas? Fühlt sich doof an. Und meistens ist es so, dass sie dann das Handy weglegen.
Und dann gibt es ja auch noch den Fall, ich sage ja immer so schön, mein Schreckgespenst auf meinem Blog ist ja immer die ständige Erreichbarkeit. Und die gibt es ja auch im Beruf. Es gibt ja tatsächlich Unternehmen, Chefs, Kollegen, wie auch immer, wo das einfach selbstverständlich ist, dass man immer, weil man ja ein Handy hat, immer erreichbar ist. Ich habe auf meinem Blog schon ziemlich viele Tipps gegeben, wie man seine Unerreichbarkeit irgendwo auch verteidigen kann und auch sollte. Zu Recht haben aber viele Leute oder viele Angestellte dann Angst, und fragen sich irgendwo so, ja, jetzt bin ich irgendein Mitarbeiter, jetzt kann ich auch nicht einfach zu meinem Chef gehen und sagen, du, ich mach das nicht mehr mit, ich habe dann Feierabend. Also
ich das nicht machen? Verstehe ich im Leben nicht. Alle beschweren sich und dann sage ich so, wissen Sie was? Sie werden den Chef null ändern, wenn Sie alle mitmachen. Es ist bei Überstunden genau das gleiche Ding. Dann sagen Sie alle, ja, aber ich kann ja nicht der Erste sein, sage ich, das kann ich gut nachvollziehen. Ich kann diese Panik nachvollziehen, der Erste zu sein. Und trotzdem ist es so, wenn alle mitmachen, ich habe nämlich schon so viele Führungskräfte, also hauptsächlich arbeite ich ja mit Führungskräften. Und was die mir sagen ist, ja, die meckern immer und jammern rum, aber im Endeffekt des Tages wird es eben alles gemacht. Dann ist dem völlig Latte. Dann beschweren die sich, ich will nicht immer erreichbar sein. Das hört er sich gar nicht an, das nimmt er gar nicht wahr. Es ist völlig egal. Hauptsache der Job wird gemacht. Und insofern ausmachen das Handy. Ich habe Feierabend. Ich muss nicht danach noch erreichbar sein. Was soll denn da passieren? Oder auch während der Arbeitszeit, wenn ich mich wirklich auf ein Projekt konzentriere, auf einen Brief konzentriere. Und wenn da dann irgendwie der Chef kommt, Mensch, wir müssen noch erreichbar sein, dann kann ich sagen, ich bin produktiver und das kann man auch belegen. Ich bin produktiver und wir sind schneller, wenn wir eben nicht ständig irgendwie noch 5 Dinge im Kopf haben. Und ich möchte für Sie so gute Arbeit wie möglich leisten. Und das kann ich eben, indem ich ab und an das Handy ausschalte, auf lautlos schalte oder. Also man kann es ja heutzutage begründen, weil es ja so klar ist, dass wir schlechter sind und langsamer sind und dann natürlich eben noch Überstunden machen müssen, weil wir eben im Laufe des Tages zu wenig geschafft haben, weil wir eben zu unproduktiv waren. Würden wir es häufiger das Handy ausschalten, wären wir produktiver.
Das heißt, du würdest gar nicht irgendwie darauf hinweisen oder so irgendwas, sondern du würdest es einfach machen?
Ich würde es machen. Ich muss mich überhaupt nicht rechtfertigen, dass ich in meiner Freizeit, nicht mehr beruflich erreichbar ist. Dafür ist die Freizeit da. Ja, Freizeit ist das. Meine Zeit, nicht deren Zeit. Haben die überhaupt nicht mitzureden. Es sei denn, steht im Arbeitsvertrag drin irgendwie, sie müssen gefälligst auch noch zur Feierabendzeit und in der Nacht immer für mich erreichbar sein, was aber natürlich keine Socke da reinschreiben würde. Insofern würde ich es einfach machen. Und wenn ich dann gefragt werde, dann werde ich eben sagen, achso, ich hatte Feierabend. Ja, aber sie müssen noch erreichbar sein an meinem Feierabend. Ja, was machen alle so? Achso, ja, dann rufen sie die anderen an. Also ich finde das, find's eine Frechheit. Einerseits, aber es ist auch schon wieder keine Frechheit von den Führungskräften, weil es ja fast alle mitmachen.
Genau, das ist der Punkt. Also das hatte ich auch in meinem Artikel damals erwähnt, dass in dem Moment, wo keiner was dagegen sagt und alle im Prinzip ja Gewehr bei Fuß stehen, dass ja im Prinzip, es ist auch oft, ich habe mich auch schon oft gefragt, ob nicht die Menschen irgendwie nur annehmen, dass sie erreichbar sein müssten. Also dass das quasi so ein Kreislauf ist, ne? Die denken, sie müssten, also machen sie es. Und der Chef denkt, ach guck mal, das funktioniert ja mit der. Die kann ja auch noch abends um 10 anrufen. Dann kann ich das ja jetzt immer so machen und so weiter und so fort. Also auch diesen Kreislauf erstens entweder gar nicht erst aufkommen lassen oder dann halt einfach unterbrechen und sagen, nö, jetzt ist Feierabend, ich schalte jetzt aus.
Ich glaube, es kommt eben sehr stark darauf an, dass ich anfange, ein Leben zu haben. Dass ich es schaffe, dass Stille ist, mein Handy ist aus und ich höre nicht auf zu existieren. Mhm. Und das klingt jetzt zwar ironisch, aber das meine ich so überhaupt nicht, sondern ich habe eben das Gefühl, dass eben auch die Angestellten sich ja darüber definieren, wie wichtig sie sind. Guck mal, ich muss ja immer erreichbar sein. Ich bin ja ganz wichtiger Angestellter. Ich werde auch noch um 10 angerufen. Und dann können sie sich darüber aufregen, dass sie angerufen werden, aber irgendwie finden sie es auch geil. Also irgendwie so ein ganz kleines bisschen, ich werde ja gebraucht. Mhm. Ich bin ja wichtig. Und manche haben eben, wenn sie von der Arbeit nach Hause kommen, so ein langweiliges Leben oder können es nicht genießen, dass sie da einen tollen Partner an ihrer Seite haben, weil sie das Tolle gar nicht mehr sehen, können die Kinder nicht genießen, versuchen auch wieder 5 Sachen parallel zu machen. Da sind die froh, wenn sie irgendwie abgelenkt werden, weil sie nämlich teilweise dieses Mal Stille aushalten kaum noch hinbekommen, weil sie nicht genug leben. Dieses Achtsame, dieses wow, da ist ein Essen gekocht worden für mich und das schmeckt gut. Oder es schmeckt doof und ich kann mir besonders wahrnehmen, wie doof das schmeckt, um dann vielleicht was anderes zu machen. Oder. Aber leben. Denn wenn ich wirklich in ein Gespräch vertieft bin mit einer Person, die ich wahnsinnig spannend finde, da denke ich doch nicht über mein Handy nach. Das ist mir doch völlig Latte. Das kann jeder nachvollziehen. So nach dem Motto, wenn man irgendwie abends dann irgendwie mit einer Traumfrau, mit dem Traummacht ins Bett geht und da so 2 Stunden, 3, 4 Stunden Sex hat, da starrt man doch auch nicht ständig aufs Handy. Weil man dann denkt, dort ist ja jetzt mal eine schöne Quality Time. Also das ist doch normal. Also ich habe es noch nie erlebt, dass da jemand sein Handy angehabt hat. Denn dann ist es wirklich, und dann ist es auch weit weg und irgendwo ganz anders. Und irgendwann denkt man so, Mensch, wo habe ich eigentlich mein Handy? Jetzt müssen wir nicht immer Sex haben, um das zu erreichen. Obwohl, nein.
Hätten wir viel zu tun.
Ne? Hätten wir sehr viel zu tun. Aber das ist Leben. Bei der Sexualität sind wir häufig im Hier und Jetzt, weil wir alle wissen, wir haben keinen Spaß am Sex, wenn wir darüber nachdenken, dass es schade ist, dass wir nicht genug abgenommen haben, dass wir den Bauch einziehen müssen, dass wir, ja, also wenn wir da irgendwie an komplexe Gedanken irgendwas mit reinnehmen, sind wir nicht im Hier und Jetzt und dann können wir den Sex vergessen. Dann ist der doof. Das wissen wir. Insofern instinktiv, je älter wir werden, desto besser bekommen wir das hin. Und genau das eben nicht nur im Bett, sondern eben auch beim Essen, beim Spazierengehen, mit dem Hund, mit der Tante, mit dem Onkel, ich mit mir alleine, mit dem Buch Leben, L-E-B-E-N. Und wenn ich das wirklich habe und mich darauf voll konzentriere und mich freue, mit einem Menschen zu telefonieren, der mir wichtig ist oder dem meinetwegen auch online eine Sprachnachricht zu schicken, weil diese Person mir wichtig ist, ist es mir doch Latte, ob mir zwischenzeitlich schon 20 Leute bei Instagram ein Gefällt mir gegeben haben. Obwohl es kein Gefällt mir, da gibt es ja Herzen. Da kriege ich dann Herzen. Ja. Es gibt ja Unterschiede.
Ja, du hast eben schon angesprochen, Bücher, ne? Also ist ja auch eine Form von Stille letzten Endes auch, ein Stück weit. Liest du gerne noch echte Bücher?
Ich liebe es, echte Bücher zu lesen. Ich schwank da immer so ein bisschen. Ich bin Minimalistin. Ich will ja keine Bücher haben. Ich bekomme aber immer mal wieder welche. Ich habe im Mai diesen Jahres habe ich für Ullstein, also Ullstein, Econ, das ist ja ganz viele Verlage, die da zusammengehören. Da habe ich für die einen Vortrag gehalten und wurde mit einem ganz riesengroßen Gutschein, Büchergutschein beschenkt. Habe seitdem irgendwie gefühlt 100 Bücher zu Hause, die ich alle spannend finde und alle durchlesen will. Und ich bekomme von Kollegen eben auch immer wieder Bücher. Ja. Und ich kaufe mir auch selber Bücher, wenn ich gerade am Recherchieren bin und Themen einfach spannend finde. Also Sachbücher lese ich sehr, sehr viel. Ich finde auch Sachbücher sehr schön, weil ich das Gefühl habe, das ist Qualitätszeit für mich. Denn bei einem Roman tauche ich in eine andere Welt. Mhm. Ich gehe zu Scarlett O'Hara vom Winde verweht und denke so, Red, komm wieder, aber morgen hole ich dich, morgen kommen wir aber. Da bin ich in einer anderen Welt und das finde ich traumhaft schön, das mache ich ab und an auch, aber ich bin 2-3 Tage nicht in meinem Leben. Ich bin 2-3 Tage nicht achtsam. Da könnte man jetzt sagen, ja, aber es ist ja zumindest nicht digital, aber ich bin nicht im Hier und Jetzt.
Okay.
Ich bin in einer Traumwelt. Und das ist schön, das mal zu machen, aber ich würde nicht permanent nur das machen wollen. Ich finde eben gerade Sachbücher, wenn es da über Zeitmanagement geht, wenn es da über Körpersprache oder irgendwas geht und ich auch nur so eine Anregung mitbekomme, und denke so, wow, das macht mein Leben wertvoller. Habe ich an mir gearbeitet? Und ich meine jetzt nicht, dass wir irgendwie ich gehe jetzt nicht in Richtung dieser Verbesserungszwang, den wir ja alle schon fast haben, dieser Perfektionszwang, ich muss immer besser werden. Darum geht's mir nicht. Aber ich beschäftige mich mit dem Buch mit mir im Hier und Jetzt und einem realen Buch. Die App habe ich dann, wenn ich unterwegs bin.
Jetzt hast du ja selber auch schon erfolgreich Bücher rausgebracht, auch Hörbücher. Es gibt sogar ein Online-Produkt schon ein paar Jahre von dir, die Ich-Rede-Akademie, wo jeder, wirklich jeder, gut reden lernen kann.
Definitiv.
Und auch zu einem super krassen Preis, muss ich jetzt auch mal sagen.
Danke.
Ja, finde ich schon. Also wenn man überlegt, was sonst so Online-Kurse kosten, die wirklich so gehaltvoll sind, der geht, glaube ich, ein halbes Jahr.
Geht ein halbes Jahr und kostet 195 Euro. Ja. Manchmal biete ich es ja auch an für 99 Euro. Da schlagen natürlich dann noch mehr Leute zu. Ja. Aber 99 Euro, da verdiene ich wirklich auch so gut wie gar nichts mehr. Also das ist eine Werbeaktion dann. Bei 195 Euro bei 130 Lerneinheiten, wo ich komplett die Atmung, Haltung, Stimmtraining, Smalltalk, Business Talk, Improvisation, Präsentation aufbauen, Konflikttraining, Humortraining, deutsche Aussprache, also ich weiß gar nicht, wo ich anrufe, wo ich aufhören soll. Also es ist wirklich komplett die Grundlagen der Kommunikation und ich höre eben immer mal wieder, dass die Leute sagen, hätte ich gewusst vorher, was da ist, dann vorkommt, hätte ich auch 1000 Euro dafür ausgegeben. Und so viel kosten mir häufig auch andere. Warum habe ich es so günstig gemacht? Ich wollte gerne, dass es für jedermann finanzierbar ist. Deswegen gibt es sogar selbst bei den 195 Euro eben noch eine Ratenzahlung, also dann zahlen die 39 Euro im Monat. Mhm. Denn für so einen Langzeitarbeitslosen, der sowas dann dringend braucht, ja, oder wenn man eben auf einmal irgendwie nach 20, 30, 36 erstmal wieder bewirbt, dann braucht man das. Dann sind aber 39 Euro im Monat echt viel. Für die ist das eine Menge Geld. Und ich möchte einfach, dass sich das jeder leisten kann. Das ist mir einfach wichtig.
Und du hast ja jetzt sogar soweit ich es verstanden habe, einzelne Lektionen jetzt auch digital aufbereiten lassen, nochmal als Magazin.
Das ist tatsächlich jetzt aber dann auch wieder ein bisschen teurer als in die Ich-Rede-Akademie, weil wir da natürlich ordentlich was reingesteckt haben. Es kam eine Dame, Vanessa Lusian, auf mich zu, die ein Unternehmen hat, das heißt Boost. Und sie hat mich gefragt, Mensch, ich würde gerne ein multimediales, ganz modernes Buch rausbringen. Wärst du gerne mit dabei? Oder ich würde es gerne mit dir machen. Da sage ich so, ja. Mein Gott, mach es doch einfach mit meiner Ich-Rede-Akademie. Warum jetzt noch was neu aufnehmen, wenn das ja schon alles existiert? Und dann haben wir eben gemerkt, okay, in ein Buch passt das alles gar nicht rein. Und dadurch hat sie jetzt eben ein Magazin gemacht mit 26 Ausgaben. Also eine Woche ist dann praktisch, sind 5 Lerneinheiten, das ist immer ein Magazin dann. Und das Schöne ist, es ist sogar zu modern für Amazon. Die kommen damit, die können es nicht online stellen, können es dann nicht anbieten. Du kannst also dieses Magazin, sie hat dann schön einen schönen Comiczeichner geholt, der eben so mich und auch so andere Figuren eben darstellt. Sie hat eine Ghostwriterin, die sehr schön einzelne Zitate rausgegriffen hat, die besonders wichtig waren. Hinterher wird das doch alles geprüft. Wenn man eine falsche Antwort gibt, so Multiple-Choice-Antworten, dann wird man wieder zurückgeschickt zu der Lerneinheit. Man kann sich im Buch direkt sowohl teilweise durchlesen, als auch das Video anklicken, als auch die Audiodatei anklicken. Also es ist richtig, richtig geil und sehr, sehr schön gemacht. Also es ist wahnsinnig teuer in der ganzen Umsetzung. Wir haben bisher auch nur 6 Wochen umgesetzt von den 26 Wochen, weil es einfach ein Heidengeld kostet. Und erstmal gucken wollen, dass es funktioniert, ob es funktioniert. Und jetzt eben gucken, dass wir so mit Crowdfunding, wie sie es wahrscheinlich machen, eben die letzten 20 Wochen eben auch noch umgesetzt werden. Es ist sehr viel Arbeit, obwohl ja alles schon da ist, aber trotzdem nochmal sehr viel Arbeit und eben sehr viel Geld. Aber ich finde es eben sehr schön, weil viele Leute es eben gerne zu Hause haben. Was sie bei mir eben bekommen, ist, dass sie jeden Tag eine E-Mail bekommen. Das ist einerseits gut, weil sie erinnert werden.
Ja.
Ja, sie müssen nicht irgendwo hingehen auf eine Plattform und dann, ich kenne es nämlich von mir, ich nehme mir was Tolles vor und dann vergesse ich das. Und 2 Monate später, stimmt, ich wollte auf die Plattform raufgehen. So, dann ist vorbei. Insofern, ich schicke diese E-Mail, dadurch haben sie immer wieder die Erinnerungsfunktion. Sie müssen es nicht immer machen, sie können auch Lernpausen einlegen, aber die Erinnerung kommt. Trotzdem haben die eben so das Gefühl, ich hätte gern das bei mir.
Ja.
Und mit dem Magazin, sie haben es auf dem Smartphone, sie haben es auf dem Tablet, sie haben es auf dem Laptop. Also egal wo, sie können es überall auf allen möglichen Geräten eben haben. Wir sind schon wieder beim Digitalen. Und sie haben eben alles bei sich. So, und die Kunst war für mich, die Videos aufzunehmen und trotzdem zu erreichen, dass Leute sich persönlich angesprochen fühlen über dieses Digitale. Und das Lustige ist, dass tatsächlich so nach einem halben Jahr dann kommt, oh, ich vermisse Sie morgens, jetzt sind ja die Lerneinheiten vorbei. Das war immer so schön, wenn Sie mich so angelächelt haben oder ne, irgendwie. Ja. Ich so, ey, es war nur ein Video. Aber ich habe es Gott sei Dank geschafft, über die Kamera so eine persönliche Ansprechhaltung zu finden, dass die Leute sich persönlich angesprochen fühlen. Also auch das geht natürlich über so einen anonymen Online-Kurs, geht es trotzdem mit Persönlichkeit. Darüber hinaus kann man immer noch bei Präsenztag buchen, ist auch im Rahmen dann eben dabei. Oder man kann ein Online-Webinar, wo ich nur Fragen beantworte. Immer der noch Fragen hat, kann mir da Fragen stellen. Und dann bin ich ja auch live wirklich dabei. Also ich mache immer so ein bisschen Blended Learning, damit es nicht nur online ist.
Ja. Aber da sieht man wieder mal, das Internet kann auch sehr praktisch sein. Und ich werde auf jeden Fall im Beitrag hier unten drunter die Links reinsetzen, damit man sich informieren kann bei dir. Und ich glaube, wir gehen jetzt noch ein bisschen Bücher gucken.
Sehr cool,
na,
coole Idee.
Und ja, ich habe mich total gefreut, dass es geklappt hat. Vielleicht wiederholen wir das auch irgendwann nochmal, weil ich habe noch 1000 Fragen auf dem Zettel.
Und ich antworte bis immer zu lang, ne? Deswegen zwei Fragen gestellt und Isabel hat einen Roman erzählt dazu.
Genau, wir machen einfach das nochmal irgendwann.
Hat mich sehr gefreut, Caroline.
Dankeschön. Ja, tschüss.
Tschüss.